Und unsere zweite Missionsreise, es ist schon fast einen Monat oder noch ein bisschen länger her, und das letzte Mal in der Apostelgeschichte war, ist jetzt viel zu verschieden gewesen, war in Athen gewesen, und wir haben den interessanten Approach, den er gewählt hat, in Athen ein bisschen genauer angeschaut, wie er auf die Leute zugegangen ist, wie er wirklich mit einem griechisch-philosophischen davon diskutieren und ihre griechischen Wurzeln ernst genommen hat und entsprechend auf gewisse Sachen, die den Griechen in Anführungszeichen selber eingegangen ist, um ihnen dort halt den Zugang zu geben, hat nachher vor allem geredet, wieder zwiespältige Antworten bekommen und Reaktionen bekommen und ist dann weitergegangen. Und dort kommen wir jetzt her, jetzt kommen wir an den nächsten Ort. Der nächste Ort ist ein Ort, der bekannt ist, weil er drei Briefe dorthin geschrieben hat. Wir haben zwar nur zwei davon, aber es hat drei gegeben. Wir kommen auf Korinth. Und der Korinther hat den ganzen Haufen geschrieben. Das sind die zwei längsten Briefe, abgesehen vom Römerbrief. Dann hat er geschrieben, so lange, weil er noch nie durch war. Bei dem, wo er war, hat er mit Abstand am meisten den Korinther geschrieben. Und wir wollen jetzt schauen, wie er da auf das Korinth hineinkommt und was dort so ja, irgendwie noch spannend ist. Es hat ganz interessante Aspekte, die ganz anders sind als allen anderen Orten. Und wir merken, er hat sich immer auch, wenn er hergegangen ist, alleine vom Heiligen Geist, um zu schauen, ja, was ist dran überhaupt. Apostelgeschichte 18, ab Vers 1, wird einfach lesen und mal schauen, wie ich der Verfahren, ob ich alles lese, also ich denke nicht, ich werde unterbrechen und nachher weitergehen. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen, zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen, sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Das ist mal der Anfang. Er ist von Athen auf Korinth gereist, durch das Korinth. Ich habe mir wirklich überlegt, wirklich, das ist interessant, wie ist er echt auf das Korinth hineingekommen? Weil, er geht immer neuen Orte her. Nicht Orte, wo er Leute kennt. Und das Korinth hat er offensichtlich niemand gekannt, sondern er ist einfach ins Korinth gegangen und hat davon rumschauen. Und davon rumsuchen ist logischerweise wieder zuerst in die Synagoge, wie es für ihn üblich war. Und er hat scheinbar dort die zwei römischen Juden getroffen. Aquila und Priscilla, die kommen ein paar Mal vor nachher. Und hat scheinbar mit denen Kontakt aufgenommen, ist dann bei denen gewesen und hat festgestellt, dass sie den gleichen Beruf haben wie er. Und er ist auf das Korinth gekommen, alleine, offensichtlich in dem Fall. Und ist das Korinth nur am Sabbat reden und unter der Woche hat er normal gearbeitet auf seinem Beruf. Und ich finde es noch interessant, irgendwie, dass es hier so hervorgehoben wird. Es ist ja so, dass der Paulus in seinen Briefen ganz viel schreibt, dass er sagt, hört, ich bin euch nie zur Last gefallen. Ich habe immer selber geschafft. Ich habe immer geschaut, dass ich mein Geld selber verdiene und nicht ihr irgendwie für mich aufkommen müsst, auch wenn ich absolut das Recht hätte dafür. Schließlich bin ich der Erste unter euch, der das dürfte. Ich habe bei euch angefangen. Ich habe bei euch Gemeinde gebaut. Ich habe bei euch Gemeinde gegründet. Und ich bin der, der auch vom Herr her absolut als Erste Anspruch hat darauf, auf das, was dort zusammenkommt. Aber ich habe von diesem Anspruch keinen Gebrauch gemacht, sondern habe mich selber finanziert. Und jetzt hier, das Korinth macht es genau so. Er kommt auf das Korinth rein, sucht sich Leute und arbeitet dann dort. Und ist einfach am Sabbat, ganz normal wie alle anderen, einfach am Sabbat ist er in die Kirche gegangen und hat gelehrt. Und zwar Juden und Griechen. Und es ist interessant. Und hat versucht, er hat Juden und Griechen überzeugen von dieser Lehre von Jesus Christus, logischerweise. Und jetzt ist es so, jetzt kommt etwas Interessantes. Nach gewisser Zeit heißt es nachher im Vers 5, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Das heisst, wo seine Helfer gekommen sind, hat er aufgehört zu arbeiten. Auf dem Beruf. Sondern hat dann die ganze Zeit nur evangelisiert und predigt. Das heisst, offensichtlich haben die irgendetwas mitgenommen oder haben ihn finanziert, dass er jedenfalls nicht mehr arbeiten musste, sondern wirklich einfach die ganze Zeit Zeit gehabt, um zu predigen. Und den Juden, allen voran, aber auch den Griechen zu erzählen, von dem, was Jesus Christus gemacht hat, wer er ist und was er vorhat. Und er hat das dann auch gemacht. Und ich finde es interessant, wie er da irgendwie in dieser Rolle immer wieder wechselt, zwischen selber arbeiten und nicht arbeiten. Es ist so, es kann gut sein, dass die Herren auch einfach Geld mitgebracht haben, weil sie immer wieder Sammlungen gemacht haben, auch nicht unbedingt für Apollos, aber sonst für Gemeinden, um der Gemeinde Unterstützung zu geben für ihre Aufgaben, für ihre Dienste. Und hier ist es so, dass er scheinbar durch den Silas und Timotheus Unterstützung bekommt und durch das, also Mazedonisch übrigens auch durch Philippi ist, und Philippi hat eine Geldsammlung gegeben, eine ausführliche, wo dann schlussendlich viel Unterstützung war. Das wird auch explizit in anderen Briefen so beschrieben, sogar im 2. Korintherbrief nachher auch. Und da sehe ich mal, warum das nachher funktioniert hat. Oder? Und wie üblich war er in der Synagoge und wieder das Gleiche. Wir sind es schon fast gewöhnt. Die Juden haben ein Problem. Oder? Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttete er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euer Haupt, ohne Schuld gehe ich nun zu den Heiden. Wenn ihr das Gleiche hört, ist es selber die Schuld. Ich bin zu ihnen gekommen, ich habe es verkündet, ich wollte nicht hören. Und das Zeichen vom Staub abschütteln war ja eigentlich ein bekanntes Zeichen. Das ist etwas, wo die Juden eigentlich gewusst haben, was das heisst. Und Jesus hat das seinen Jüngern auch gesagt: Hört, wenn ihr in die Stadt geht und die nicht aufnehmen, dann schüttet ihr den Staub von den Füßen und es wird der Stadt Ärger geben, Sodom und Gomorra. Und von dem her ist das etwas gewesen, was eigentlich den Juden bekannt war. Und ich weiß nicht, wie sie das interpretiert haben, wie sie reagiert haben auf das Ganze. Jedenfalls haben sie es sicher nicht nur locker genommen. Das merkt man nach gewisser Zeit wieder von dem her. Und er ist aus der Synagoge rausgegangen. Und ich finde es spektakulär, wo er hergeht. Das heisst nachher, und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines namens Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Er ist ins Haus gegangen, neben der Synagoge. Da ist die Synagoge, die haben nicht mehr wollen, jetzt gehen sie ins Haus nebendran. Und die haben wollen. Und hat dort predigt. Und der Herr ist schon schräg, wie er das immer ausnützt. Das ist spannend. Das heisst nachher, der nächste Vers heißt: Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben. Im Haus neben der Synagoge. Oder? Ist nicht der Vorsteher vor der Synagoge zum Glauben gekommen, aber die Synagoge selber noch nicht. Oder? Und der Herr hat schon seine Wege, wie er es macht, dass die Menschen eine Möglichkeit bekommen, irgendwie ein bisschen aus ihrem Alten auszubrechen und durch das die Möglichkeit zu bekommen, schlussendlich das Leben zu finden. Und offensichtlich, das ist jetzt so meine Interpretation, wäre es für den Christus schwierig gewesen, in der Synagoge, während er in seiner Synagoge redet und alle Juden darum ein Problem haben, sich für das zu entscheiden. Oder? Das ist es einfach beim griechischen Nachbar, dort reinzuhocken, zu hören und zu sagen: Ja, das wollte ich wirklich, aber ich habe die anderen Juden nicht, die blöd sind, also kann ich mich hier entscheiden. Oder? Und das ist für mich ein interessantes Beispiel vom klassischen Gruppendruck. Oder? Menschen muss zum Teil aus ihrem Umfeld rausnehmen, damit sie eine gute Entscheidung treffen können. Weil in dem Umfeld, wo du bist, bist du mit Gleichgesinnten zusammen und es ist ja so, wenn wir uns für den Herrn entscheiden, sind wir nicht mehr gleichgesinnt. Wir sind ganz eindeutig anders gesinnt. Und es gibt prinzipiell immer ein Problem. Nicht unbedingt für uns, aber speziell für die anderen. Es geht auch zu den Stündlern. Da ich immer zu den Stündlern gegangen bin, habe ich es nie gehört, aber ich habe es von anderen gehört. Dass das natürlich das Feedback war, wenn man sich entschieden hat, wir hören natürlich auch verschiedene Stimmen von Leuten, die hier ein- und ausgehen oder am Mittag sind, wenn man sagt, warum gehst du nicht? Das kommt alles schon indirekt näher zu uns. Wir hören, was die Leute über sich müssen lassen gehen, weil sie den Mut haben, hierher zum Mittag zu essen, zum Teil. Oder? Und gewisse reagieren sehr gut, andere können mit dem nicht umgehen, können wir halt nicht mehr. Aber das ist ja nicht unser Problem. Aber es ist einfach so, dass wir anders gesinnt sind als die Welt. Hoffen Sie mal, oder? Sonst könnt ihr mal so ein bisschen lesen, was der Johannes schreibt in seinen Johannesbriefen. Dann merkt ihr, ob es sinnvoll ist, gleich gesinnt zu sein wie die Welt oder nicht. Er ist relativ deutlich in dieser Hinsicht. Das heisst, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. So zum Thema gleich gesinnt oder nicht gleich gesinnt, oder? Und hier jetzt so ein Beispiel von einem Mann, der innerhalb von seiner Gesellschaftsgruppe, wenn er immer mit deren zusammen ist, nicht Möglichkeit hat. Und mir ist das wichtig. Ich kann mir jetzt nicht in Sinn, dem Christus einen Vorwurf zu machen, warum nicht in die Synagoge bekehrt? Hättest du schon dort können, hast du dort schon gehört. Wir müssen dort bewusst sein, dass es für Menschen schwierig ist, ihrem eigenen Umfeld gerade komplett umzustellen. Es ist einfacher, wenn sie in ein anderes Umfeld hineinkommen und im anderen Umfeld etwas Neues lernen. Und darum schaffen wir auch Gelegenheiten. Das ist genau der Hintergrund, warum dass wir Gefäße und Events schaffen, wo wir ein Umfeld schaffen, wo andere kommen können und dann ein anderes Wesen, eine andere Art und Weise von Zusammensein, eine andere Art von Gemeinschaft können erleben und spüren. Und dann merken, okay, ja, die ist ja gar nicht so schlecht, ich kann ja dort hergehen. Und wenn ich dort bin, irgendeiner nimmt es nicht den Finger rein. Oder? Das ist ja gut so. Es gibt verschiedene Menschen, die sich wegen dem entschieden haben. Die sind weitergegangen, andere sind geblieben. Und das ist super so und das brauchen wir. Das ist wichtig, das wollen wir unbedingt. Oder? Es ist ja spannend, aber wenn die einen nicht hören wollen, gehen wir halt zu den Nächsten. Und ich finde es interessant, der Paulus hat auch nicht wirklich lang gefackelt. Und monatelang in der Synagoge gelehrt und er gesagt, okay, jetzt nach anderthalb Jahren Synagoge gehe ich jetzt mal weiter. Oder? Ich habe euch das ein paar Wochen erzählt, die hätten können hören, jetzt weiter nicht, jetzt gehe ich halt zu denen, die es wollen hören. Und es ist weitergegangen zu den Heiden. Und ist der Christus zum Glauben gekommen, oder von dem her. Und dann heisst es hier, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Viele Korinther. Nicht eine, zwei. Wirklich wieder viele, die sich haben taufen, sich entschieden haben dafür. Und ich merke, das ist ein klassischer Evangelist hier. Wir haben im April auch eine klassische Evangelisation hier. Von dem her. Und gewisse Leute sagen, es ist nicht zeitgemäss. Ist es damals zeitgemäss gewesen? Ich glaube es nicht. Es ist mir wichtig. Ob zeitgemäss oder nicht, spielt mir nicht so eine Rolle. Ich merke einfach, es ist eine Gelegenheit und die Gelegenheit wollen wir schaffen. Und es gibt ein anderes Umfeld. Wir sind nicht in der Kirche, wir sind auch nicht im Dings, wie sie mir zugehauen. Es ist wieder so etwas, wir sind nicht im frommen Gebäude. Und ich bin sehr froh darum, ja sehr für das plädiert, dass wir nicht in der Kirche sind. Mit dieser ganzen Sache. Das fände ich gar keine gute Sache. Das fände ich wirklich nicht gut. Das habe ich entsprechend gesagt. Gewisse Leute hätten es lieber anders gesagt. Nein, das darfst du nicht machen. Das ist völlig vernünftig. Du musst ein anderes Umfeld schaffen. Du musst ein anderes Umfeld schaffen. Andere Gelegenheiten schaffen. Oder? Und ich hoffe wirklich, dass Menschen, und wir haben hier natürlich ein interessantes Dorf in dem Sinne mit Reitnau, gleich Menschen, die vielleicht schon wahnsinnig lange hier sind und eigentlich schon lange dem frommen Kuchen ausgesetzt sind, gleich mal irgendwie die Kurve kriegen, oder? Ja. Der verschiedenste aus dem näheren Umfeld, wo ich wirklich darauf hoffe, wo hier und ausgehen, wo ich denke, wo wir den wirklich reinziehen sollten, wirklich einladen für dort. Damit wirklich eben mal wieder einer, und das will Herrn Pasi so deutlich, genau das verkündigen, was hier der Paulus auch verkündigt hat, einfach Jesus Christus als der Herr und Retter mit Bekehrung und Wiedergeburt und Taufe und so weiter und so fort, einfach mit dieser Kernbotschaft, oder? Und die ist angekommen hier und viele Leute haben sich entschieden. Und der Paulus ist ja immer wieder unterschiedlich lang an verschiedenen Orten gewesen. Und der Herr hat schon immer wieder geschaut, was es braucht und hat schon gesteuert, um zu schauen, wie lange er an einem Ort bleibt oder kann bleiben. Und ich habe gemerkt, die nächsten zwei Verse waren die Verse für mich. Ich habe das gelesen und die haben einfach mich sehr direkt angesprochen, gerade von dem Herrn nachher auch. Und es heißt dann hier im Vers 9 und 10, sprach aber der Herr durch die Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und das ist natürlich schon eine interessante Aussage, die der Herr hier im Paulus macht. Und er sagt, weißt du was, los? musst dich nicht fürchten. Red und schweig auf keinen Fall. Es soll sich kennen und der Staat soll sich dann kennen wagen, dir in den Weg zu kommen. Ich bin da und schaue. Oder? Denn ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt. Und er war noch nicht so lange da gewesen. Es ist natürlich interessant, dass er es so sagt, in dem frühen Stadium von dieser Zeit, wo er zu Korinth gesehen hat, ich habe ein grosses Volk. Ich weiß vorher, so viele haben sich entschieden. Und wir wissen auch aus den Korintherbriefen, dass das eine ziemliche Sache war, dass relativ viele Leute dort wirklich auch in diesen Gemeinden waren. Es war auch eine der grösseren Gemeinden in der damaligen Zeit nachher. Es ist zwar, wenn wir die Korintherbriefen anschauen, eine spannende Gemeinde, die einfach wirklich ein Puff hatte. Unglaublich, oder? Was der Paulus dort alles müssen adressieren, das macht er in keinem anderen Brief. Das ist extrem, was er dort alles schreibt. Und der böse Brief, der ist nicht in der Bibel drin. Also der zweite Brief, der ist nicht drin. Der heißt irgendwie, ja, der Herr weiß, warum das nicht drin ist, glaube ich. Und der hat auch noch relativ viele Herausforderungen für viele Menschen mit sich gebracht, wenn nicht so genug drin wäre jetzt, oder? Oder? Und nachher
heisst dort, er blieb aber ein Jahr und sechs Monate und lehrte und drin das Wort Gottes.
Er ist anderthalb Jahre lang, das ist lang, anderthalb Jahre lang ist er in Korinth geblieben und hat dort predigt. Ja, und jetzt ist doch klar, wenn er so lang war, weiss ich auch warum, dass er natürlich die Leute so gut gekannt hat. Dann verstehst du auch, warum dass er noch so viel schreibt und so spezifisches Zeug schreibt. Oder? Und sie hat ja gehört, hier und dort und das und das und das. Oder? Und diese Thematik. Und der hat einen Puff mit dem Sex, der hat einen Puff mit dem Gottesdienst, der hat einen Puff mit dem Abendmahl, der hat einen Puff mit dem und dem und dem und dem. Und der hat einfach Geistesgaben bis an den Tubak, aber der muss nicht wieder mit umgehen. Darum braucht er jetzt mal Instruktionen. Einfach zwei, drei Kapitel lang gibt er Instruktionen, wie mit diesen Geistesgaben umgehen. Oder? Das heisst, dort ist es auch zu und her gegangen, wie in der vollcharismatischen Gemeinde ohne irgendwelche Kontrolle. Das war ein riesiger Durcheinander in den Gottesdienst und eine absolute Unordnung. Und er artikuliert das dann an den Sprecher in seinen Briefen und sagt, das geht alles ordentlich zu in den Gottesdienst. Oder? Und die Frauen müssen dann im Zeug, wo man die drei Geräte haben, weiss nicht was so alles, das ist auch so ein Thema, das er aufgreift und so weiter. Er greift extrem viele Themen auf, bei den Korinther. Aber es ist jetzt so klar, wenn er anderthalb Jahre durch war, kann er natürlich auch sehr viel sagen dazu. Oder? Er hat die anderthalb Jahre lang erlebt, hat die Gemeinde gegründet und es hat ein paar interessante Leute gegeben, die dann gekommen sind und sich da irgendwie auch noch aufgespielt haben und gesagt haben, sie sind der weisst was alles, oder? Und weil er natürlich lange durch war, dann können sie sagen, ja, hört, aber wenn die so kommen, ich könnte auch, vergessen nicht, und so weiter und so fort. Und das wäre wirklich, das ist eine ganze Serie von Themen. Im Korintherbrief kannst du ein Jahr füllen, ohne Probleme. Mit dem Korintherbrief, da sind so viele Themen drin. So viele Gebiete, wo man anschreit und auch ganz viele interessante Sachen. Und mir kommt jetzt gerade in Sinn, ich war in Korinth. Und ich weiss, das hat mich so beeindruckt. Oder? So beeindruckt, dort zu sein und nachher auch zu sehen, wie das Setting ist in dieser Stadt. Und dort ist auch oben auf dem Berg ein spezieller Tempel, ein Puff-Tempel gewesen, mit ganzen Haufen Huren. Oder? Und er schreibt im Brief einem Ort, schaut nicht auf die Höhe hin, um zu schauen, dass ihr die richtige Information bekommt, den Input bekommt. Und wenn du dann siehst, okay, er hat gesagt, schaut nicht dort rauf, weil dort oben jetzt ein Götzentempel gegangen mit der ganzen Huren-Thematik und Korinth war eine Stadt gewesen, an der Meerenge vom Bosporus, oder? Und dort hat man das Schiff drüber rein transportiert und dort sind die Matrosen 3-4 Tage gewesen und das haben sie gemacht. Haha! Sich vergnügt! Oder? Und mit dem das Verfügung war, ist klar gewesen. Und das Ganze hat natürlich die ganze Stadt enorm geprägt und beeinflusst. Und durch das Retro extrem viel zu diesen Thematiken. Oder? Und offensichtlich ist es auch nötig, dass er anderthalb Jahre bleibt, für dass er irgendein Fundament kann schaffen kann und er auch darauf zurückgreifen kann und entsprechend etwas kann sagen kann. Und so ist er dort in Korinth und baut die Gemeinde zu Korinth. Und es hat nachher auch zwischenzeitlich Wechsel von Leuten, oder? Es ist nachher ein neuer Stadthalter geworden in Achaia, der hat Gallio geheissen, oder? Und die haben gefunden, okay, der Paulus, der geht uns ja wirklich schon lange auf den Keks. Jetzt versuchen wir, per Gesetz zu schauen, ob wir den irgendwie aus dem Weg kriegen können, oder? Und schlägt nachher der Paulus vor den Richterstuhl. Dort war natürlich der Stadthalter der Richter, oder? Und schlägt ihn dort vor dran und weiss nicht, was er erzählt. Und sagt, der erzählt dir neue Lehre, der macht das Puff nicht, so mit mir her und so weiter und so fort. Und dann heisst es, das ist interessant, Vers 14. Und das finde ich so spannend. Der Paulus war jederzeit bereit gewesen, selber Rechenschaft abzulegen. Oder? Als er Paulus den Mund auftun wollte, sprach Gallio zu den Juden, wenn es um einen Frevel oder die Vergehen ginge, ihr Juden, so würde ich euch anhören, wie es recht ist. Weil es aber Fragen und die über eure Lehre sind und Namen und das Gesetz bei euch ist, so seht ihr selber zu, ich gedenke darüber nicht zu richten. Und das ist interessant, das ist für mich, ich will jetzt das erste Mal vor, zum Thema Gewaltentrennung. Er will sich hier nicht irgendwelcher kirchlichen System fügen, sondern hey, ich bin für die Ordnung und das Gesetz zuständig und ihr habt eure eigenen kirchlichen Schwierigkeiten, schaut das selber an. Ich bin nicht zuständig für das, oder? Und er treibt sie weg von dem Richterstuhl. Er sagt so, fahrt ab! Ich will nichts hören, ich bin nicht für das da. Oder? Und für mich ist es interessant, wie irgendwie in dem Fall jetzt rein einer aufgrund von seiner Einstellung für eine Paulusen-Unterstützung wird. Oder? Der ist ja überhaupt nicht gläubig, der ist nicht fromm und nichts, sondern sagt, wisst ihr was? Mit euch eine religiöse Frage, die nichts zu tun haben. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Der Pontius Pilatus hätte es auch nicht wollen. Er hat gesagt, ich finde nichts, dass die Lehrfragen sind euer Problem. Oder? Und nur weil das Volk gestürmt hat, hat er schlussendlich den für uns alle entscheidenden Entscheid getroffen und gesagt, also den kreuzigen müssen. Wir sind schön froh, dass er so entschieden, auch wenn er auch das Leben lang nie mehr gut geschlafen hat. Nachher. Da bin ich fast überzeugt. Und er hat gemerkt, dass es nicht stimmt. Und seine Frau hat ja Stress kann nicht schön wegen dem schon oder vorher, oder? Oder? Und hier ist jetzt einfach einer, der sagt, vergessen, wir müssen uns hier haben, mit die Tat bewusst Gewaltentrennung machen, Justiz und Kirche. Staat und Kirche gehören nicht zusammen. Heutigen Tag ist das sehr richtig aus den Ländern. Ich glaube, bei den meisten ist es so, bei vielen Orten ist indirekt viel doch noch sehr, sehr involviert. Ob das dann auf die richtige Art und Weise ist, sei es mal dahingestellt. Oder? Das ist ja nicht unsere Aufgabe, zum Glück. Oder? Und ich finde jetzt die Reaktion der Juden wieder so speziell. Es ist so fast ein bisschen typisch für die Juden. Die Juden reagieren einfach wahnsinnig emotional nach dem Ganzen. Oder? Da ergriffen sie alle Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Calvio kümmerte sich nicht darum. Da haben sie ihren eigenen Synagogenvorsteher verschlagen. Oder? Dabei hat der Paulus ja nicht die Synagoge gelehrt. Er ist ja bewusst nicht in die Synagoge gegangen. Oder? Und irgendwie kommt es mir auch in Sinn, wie das Volk Israel war, unterwegs. So völlig, völlig überreaktiv. Oder? Sie haben ein Wunder erlebt und ein paar Tage später war alles scheiße. Sie wollten zurück auf Ägypten wollen und und immer wieder rauf und ab und hin und her. Und auch hier wieder völlig emotional, der hat dich auf, wenn wir den nicht können, dann haben wir halt den anderen geholt, dann haben wir uns über das Bett ab, oder? Und schlagen dann ihre Synagoge vor dir ab, einen eigenen. Und irgendwie, es ist nicht der gleiche, es ist nicht der Christus, sondern es ist eine neue Synagoge vor dir gewesen. Und ich weiss nicht, ich glaube, nicht nur die sind so, wir Menschen sind so, wenn irgendetwas uns nicht passt und wir einen nicht wünschen, dann haben wir einen anderen, der leidet einfach dann nachher. Das ist für mich, was haben die da geschrieben? Das sind so ein Bauernopfer, oder? Da kommt einfach nicht drunter, oder? Der Begriff gibt es ja. Bauernopfer, oder? Und dann haben sie nachher einfach einen genommen und verdröschen, damit sie einfach einen können verdröschen. Ich muss sagen, es hat mich schon noch ein bisschen spannend gedacht, oder? Wir machen das vielleicht nicht physisch, aber vielleicht zum Teil verbal, wenn wir denken, der kommt halt der dran, dann schießen wir halt der zusammen und dann geht es einfach zu den Erden und dann nicht da ist, dann kommt halt der nächste dran, oder? Oder? Ich habe im Geschäft schon ein paar Mal Situationen erlebt, wo einer Frucht war und der nicht rum war und der Mann begegnet, ist der plötzlich ein Rohr vorübergekommen. Nicht direkt und gleich, oder? Das ist irgendwie so typisch. Irgendwo müssen wir Menschen irgendwo den Dampf abladen und haben wirklich ein Problem mit dem Thema Selbstbeherrschung in dem Ganzen. Oder? Und offensichtlich ist das ein Beispiel für das Ganze. Oder? Ich finde es interessanter, dass es dann heisst, anschließend, Paulus aber blieb noch eine Zeit lang dort. Das heisst, sie haben ihn vor der Richterschule geschlägt. Der Gallio hat gesagt, hey, weißt du, fahrt ab, ich will nichts tun mit euch. Und der Paulus sagt, ja, okay, in dem Fall bleibe ich noch ein bisschen da. Dann erzähle ich noch ein bisschen weiter. Weil ich habe zumindest mal den Staat nicht gegen mich. Oder? Und wenn es darauf ankommt, dann würde ich noch sagen, dass ich ein römischer Bürger bin. Dann bin ich sowieso wieder gestrebt. Oder? Dann habe ich sowieso wieder meinen Frieden. Das nützt ja viel später, kommt in der Apostelgeschichte mehr als einmal wirklich aus. Dann nützt das wirklich aus, wie das soll sein. Und dann ist er dort und nachher heisst es,
danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte nach Syrien fahren, um mit ihm, zuvor ließ er sich in Kenchrea sein Haupt scheren, denn er hat ein Gelübde getan.
Das Interessante, ich habe da die neue Genfer Übersetzung, es waren ein paar interessante Bemerkungen dazu, war sehr hilfreich gewesen. Das Gelübde ist etwas, was im 4. Mose schon beschrieben ist, wenn du sagst, ich will ganz eine bestimmte Zeit für den Herrn geweiht sein, weil ich ganz speziellen Auftrag erfüllen will. Dann hat es dort verschiedenste Opfer und so weiter und so fort gehabt, die man gemacht hat. Und man hat sich unter anderem die Haare nicht geschnitten. In dieser ganzen Zeit, oder? Der Paulus hat, und hier bei Paulus interessant, hat jetzt all die Opfer und die Sachen hat er nicht gemacht. Weil er weiss, dass das Opfer an Jesus Christi gezählt hat für alles. Er braucht das nicht mehr. Aber, weil er sieht, ich will das Gelübde tun, sage, Herr, ich will wirklich eine bestimmte Zeit, das ganz speziell für dich da sein, in dieser Art und Weise, tue ich mir die Haare nicht schneiden. Oder? Und erst dann, als er von Korinth weggesogen ist, hat er sich die Haare geschnitten. Und interessant ist, das anzuschauen, wie er sich irgendwie bewusst gewidmet hat für die Zeit und der Herr hat ja das definitiv, nicht nur dort, aber sonst einfach wirklich gesegnet. Das Korinth hat er einen Haufen Leute erreicht von dem her, hat eben die zwei getroffen, mit denen ist er weitergegangen und wir treffen die dann auch wieder. Das Ephesus schlussendlich, die Priscilla und Aquila, die sind nachher auch mit ihm gereist und unterstützt von dem her. Oder?
Und so jetzt nachher, und sie kamen nach Ephesus, oder? Und er ließ die beiden dort zurück. Er aber ging in die Synagoge, redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bliebe, doch er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach, will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus und kam nach Caesarea und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia.
Das heisst, er war in Korinth, lang in Korinth, wirklich lang, ist das Ephesus nur vorbei. Und dort hat er sich auch wieder geblieben und gesagt, nein, ich bleibe nicht, ich gehe weiter. Warum jetzt das? Oder? Der Mann hat ein Gespür gehabt für den Herr seine Zeitrechnung. Auf dem Herr seine Zeitpunkt. Er hat gewusst, wenn der Herr will, dann hätte ich so gemerkt, oder? Dann wäre ich geblieben. Aber nein, ich gehe weiter. Und sie sagt, wenn es denn soll sein, dann komme ich dann zurück. Mal schauen. Und so reist er zurück und schließt so seine zweite Missionsreise ab. Der Paulus war dort 3 oder 4 Jahre unterwegs. Mal schauen, ob irgendwo steht das, mal schauen, ob ich es herausfinden. Das ist nämlich relativ gut. Ich schreibe das noch gäbe, und so Karten hinterher. Dort steht, wie lange er unterwegs war. Die zweite Missionsreise ist zwischen 3 und 4 Jahren gegangen. Und anderthalb oder noch ein bisschen mehr davon war er allein zu Korinth gewesen. Das heisst, mehr als die Hälfte von dieser ganzen Missionsreise in der Stadt Korinth verbracht und dort Leute erreicht und Leute zum Herrn geführt. Und wenn wir jetzt die Missionsreise anschauen, ist es einfach ein Beispiel dafür, für einen Mann, der merkt, was, wenn, wo, wie lange. Er weiss, welche Zeiten wenn sie. Und ich bin überzeugt, dass er sich bewusst war, dass der Dings, dass er Salomo schon geschrieben hat, alles hat seine Zeit. Oder? Und gewusst, okay, Korinth hat eine Haufen Zeit und Ephesus hat keine Zeit momentan. Athen war nicht so viel, gewesen, die anderen Orte haben sie ihm davon gejagt, also war die Zeit automatisch bestimmt gewesen, und der Rest bin ich gereist. Oder? Und so war er unterwegs, von 49 bis 52 nach Christus, und hat die Gegenden bereist und ist dann zurückgekommen, wieder in seine Gemeinde von Antiochia. Und hat dort sie so einen Bericht erstattet. Wenn ich so zurückschaue auf die Reise, denke ich, es ist spannend, immer wieder zu schauen, wie der Herr schon mal die Reise angefangen hat. Sie haben ja ganz andere Note durchwollen. Er hat ja schon gesteuert, der Herr. Und er hat immer wieder reingeredet und ihm gesagt, los, okay, Gang dorthin, gang auf Mazedonien, wo nicht, dass da das kleine Asien umreisen, sondern gang über auf Griechenland. Erzähl den Griechen von mir. Auf Athen, auf Korinth, auf Thessaloniki war er, Philippi war er, dort hat er ja. Und wenn man die Reise, ist eine Reise mit einer Haufen interessanter Geschichten zwischen. Und jedes Mal, das finde ich auch spannend, jedes Mal hat es Individuen, die Schlüssel sind für das, was er macht. Eins ist der Gefängniswärter, eins ist es die Lydia, eins ist es hier, überzeugt, der Crispus war wichtig als Synagogenvorsteher, für das Ziel an Aquila. Und ich finde es so interessant, wie der Paulus, abgesehen von Athen, wo kein Name ist, immer spezifische Namen erwähnt von Leuten, die sich schlussendlich dort entscheiden. Oder? Und ich finde es interessant, wie der Lukas, der da mitgegangen ist, das eigentlich super aufgenommen hat. Er sagt, okay, es hat immer wieder so Individuen gehabt. Und es gibt so Schlüsselpersonen. Es gibt so Schlüsselpersonen in unserem Leben unterwegs, die dazu führen, dass wenn wir die treffen, dass die uns helfen, ganz, ganz viel aufzutun. Und ohne die Schlüsselpersonen geht es zum Teil nicht so vorwärts, geht es nicht so weit. Dann sind wir einfach unterwegs und laufen einfach. Und ich denke, ohne Priscilla und Aquila wäre viel, viel weniger schnell schlussendlich in die ganze Sache reingekommen. Er hat wirklich dort zwei gefunden, wo gleichgesinnt waren und sogar noch gleich gearbeitet haben. Und hat mit dem gearbeitet, ist wirklich nachher durch das in die ganze Kommune dort reingekommen und hat dann auch die Stadt entsprechend kennenlernen und entsprechend in die Stadt reingehen. Und hat dann, denke ich, dass er seinen Synagogenvorsteher schlussendlich zu seinem Jünger geworden ist, auch einen gehabt, der gewisse Position hatte, wo ich solche Sachen vom Leib halten konnte und so weiter. Und so ist es interessant, wie der Herr natürlich unterwegs immer wieder so Personen herstellt, die ihm helfen. Oder? Die Purpurhändlerin, die war schon eine einflussreiche Frau gewesen, oder? Und so ist es interessant anzuschauen, wie der Herr auf dieser Missionsreise jetzt einfach Schlüsselpersonen gibt, die er mit ihnen nachher in dem Bereich, was soll sie entsprechend keinen Einfluss nehmen. Und was mir einfach gefällt natürlich, ist, wie man ihn hören konnte. Wie er aufpassen und spüren, wie lange muss ich wo bleiben. Wie lange muss ich was machen. Wie lange bin ich dort, wie lange bin ich hier. Was ist dran? Und auch zu merken, der Herr steht zu ihm. Und jetzt hier in Korinth, der ist ja nicht geschlagen, nicht gehauen, nichts geworden, was auch immer in dieser Zeit, oder? Anderen Orten war es ein bisschen anders gewesen, oder? Das Philipp ist vertröstet worden, etwa am dritten, vierten Mal gerettet, ins Gefängnis gekommen, oder? Weil schlussendlich da der Wahrsager in der Geist austrieben hat, oder? Hat es mir ja ziemlich eins aus der Betze gegeben, oder? Anderen Orten sind sie fast tot zur Stadt ausgeschlägt, oder? Ist noch so eine abenteuerliche Sache, offensichtlich, aber er hat sich da nichts aufhalten. Gut, Korinth hat ihm der Herr einfach ganz klar gesagt, weißt du was, da, wenn ich ein grosses Volk, muss ich nicht mehr unter Staat in die Weg stehen. Und ist dann entsprechend aber wirklich mit Abstand am längsten durchgeblieben. Lernen wir von diesem Mann hören auf den richtigen Zeitpunkt. Was ist dran, wie lange ist es dran? Und auch zu schauen, okay, wen suche ich? Wenn ich irgendetwas mache, wen suche ich? Welche sind meine Personen? Wer will ich für die Männerarbeit? Wer will ich für die Kinder und die Jugendarbeit? Wer will ich für die und wer will ich für die Aufgabe? Wer will ich für das? Und der Paulus ist immer unterwegs und hat geschaut. Und hat den Timotheus gesehen. Das ist auch so etwas, auch in dieser Missionsreise passiert. Hat der Timotheus gesehen, das ist ein Mann, der hat etwas, den brauche ich. Das wird ein Jünger von mir. Und der Timotheus ist sein Jünger geworden. Und er war so viel mit ihm unterwegs gewesen. Und so hat er immer die Augen offen gehabt, um Menschen zu sehen, Menschen zu finden für ihre Aufgabe. Für das, was sie brauchen, für das, was sie dran ist. Der Timotheus hat sich das nicht überlegt gehabt. Jede will nicht. Priscilla und Aquila haben sich da nicht überlegt. Sie sind nicht mitgegangen. Nach einer halben Jahr sind die mitgezogen mit ihm, sind zu Ephesus geblieben. Und er trifft sie dann wieder zu Ephesus. Geht zurück auf Ephesus. Das ist die nächste Geschichte, die kommt. Anfang der dritten Missionsreise zu Ephesus. Und so hat er immer Leute mitgenommen. Oder? Und Silas hat er mitgenommen, der war auch nicht dabei gewesen. Und so ist er immer auf der Suche gewesen, welche Menschen sind für welchen Zeitabschnitt, für welche Situation die ich brauche. Damit der Herr etwas kann tun und vor allem auch in denen etwas kann tun. Der Paulus hat nicht gedacht, okay, das ist ein Stückchen das Kanonenfutter, das schlägt einfach mit zum Guten. Oder den entwickle ich in dieser Zeit. Den baue ich auf. zu jemandem, der wirklich seinen Dienst für sich hatte. Der Silas hat Aufgaben. Alle, die man es genannt hat, die haben alle Aufgaben und Verantwortungen übernommen. Irgendeine Leitungsfunktion hatte nachher schlussendlich. Oder? Und es sind nicht einfach Leute, die okay, ja, das ist irgendein Zeltmacher, sie fertig. Oder? Nein, die zwei haben nachher zu Ephesus einen anderen Mann geholfen und haben so einfach verantwortungsvolle Aufgaben übernommen. Und alle sind gerufen worden. Niemand ist selber gekommen, hey, Paulus, ich will mitkommen! Nein. Er hat gesagt, du kommst mit, und du kommst mit, und du kommst mit, und ich will dich. Und die hat er nämlich mitgenommen, hat sie mitgeschlägt. Und das war sicher auch nicht unbedingt einfach für die Männer und Frauen, die mit diesem Mann unterwegs zu sein. Er hat offensichtlich eine Persönlichkeit gehabt, die angegeckt ist und eine Art und Weise gehabt, die ja, sehr kontrovers war. Aber aus dem Grund entsprechend wirkungsvoll. Sicher nicht eine Person gewesen, wo jeder gut auskommt mit ihm. Und ich merke das heute, wenn die Leute von Paulus lesen, hey, viel Stress mit dem Mann, denken, Hilfe, der stresst mich einfach. Ich weiß nicht, wie ich mit dem anfangen kann, oder? Der ist so, was auch immer, und dann kommen die interessante Perspektiven zu dem Mann. Das ist, weil man die Briefe von dem Mann nicht richtig liest. Lesen die Briefe von dem Mann mal genau, dass der wirklich spürt, wie er ist. Es ist ein Mann, der sehr, sehr, sehr viel Tiefe hatte, auch wenn man es nicht denken würde, und sehr, sehr warmherzig war mit den Menschen. Auch wenn seine Briefe natürlich zum Teil, seine Worte zum Teil kräftig waren, natürlich, oder? Wenn wir denken, was er alles schreibt in diesen Briefen, an diesen Gemeinden, das ist schon, mich wundert es, dass ihr euch so schnell abbringen lasst. He? Und so weiter, das ist nur ein kleines Beispiel, das ist ein billiges Beispiel, oder ein schwaches Beispiel von Sachen, die er schreibt. Oder? Er schreibt ja noch ganz anders. Oder? Er schreibt auch, hey, wenn ich dich komme, weißt du schon, was ich mit dem mache? He? Nur nicht, dass ihr denkt, wirklich, da kommt eine Ernsthaftigkeit über, eine Klarheit über, und dann schon eben, ich würde schon verstehen, oder? Und so war der Mann unterwegs gewesen, und hat die Leute gesehen, hat aber auch die Leute gesehen, die er aufbauen wollte. Das so, einfach mal die zweite Missionsreise, nächstes Mal fährt die dritte an. Amen.